Hier ist die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
Willkommen zur ersten Folge des Jahres 2025 der Stimme des Sports, dem Podcast der Sportregion Stuttgart. Folge 65 und 5 Jahre, das ist fast ein kleines Jubiläum, denn auch diese Folge darf ich, Debbie Dobratz, euer Host sein. Danke schon mal fürs Reinhören. Die Sportregion Stuttgart legt für jedes Jahr ein Jahresmotto fest. Unter diesem finden dann zum Beispiel die Podiumsdiskussionen Sporttalk und andere Events oder Kooperationen statt. Für 2025 lautet es Kultur und Sport, denn auch das Thema Kultur wird in der Region Stuttgart gelebt und gefördert unter dem Dach der Kulturregion Stuttgart. Wie die Sportregion ist auch die Kulturregion eine regionale Einrichtung in der Region Stuttgart. Bereits in der Vergangenheit haben beide Vereine miteinander kooperiert. Das führte letztlich zum Entschluss, das ganze Jahr 2025 unter das Thema Sport und Kultur zu stellen. Daher darf ich heute einen Gast begrüßen, der in beiden Vorständen aktiv ist. Herzlich willkommen, Dirk Östringer, Bürgermeister der Stadt Gerlingen.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Sie sind, habe ich gerade angesprochen, in beiden Vereinen tätig, in beiden Vereinen im Vorstand. Wie passt das zusammen?
Für mich passt die Tätigkeit in diesen Vorständen eigentlich sehr gut zusammen, weil sowohl Sport als auch Kultur sind ja so die angenehmen Dinge des Lebens. Und für mich sind die beiden Tätigkeiten in dem Vorstand der Ehrenämter, die ich neben meinem Hauptberuf als Bürgermeister hier der Stadt Gerlingen mache. Und insofern sind es beides Anliegen, sowohl Sport und Kultur, um die ich mich gerne hier in der Region Stuttgart auch kümmern möchte.
Das heißt, Sie möchten Engagement zeigen in der Region Stuttgart für diese beiden Themen?
Definitiv. Das spielt natürlich auch das Ehrenamt und mein Hauptberuf als Bürgermeister natürlich auch zusammen, weil auch wir waren natürlich hier vor Ort in Gerlingen, sind natürlich in den Bereichen Kultur und im Sport tätig und sind aber natürlich auch interessiert an dieser Vernetzung innerhalb der Region Stuttgart in diesen Bereichen. Und es gibt mir natürlich, wenn ich Mitglied bin im Vorstand sowohl der Kulturregion als auch der Sportregion Stuttgart, die Möglichkeit, hier direkt einfach in der Vernetzung auch teilzuhaben und entsprechend, dass sich das eben befruchtet, eben sowohl bei uns in Gerlingen als eben aber auch in der Region Stuttgart.
Wie würden Sie denn Ihre Tätigkeiten im Vorstand der jeweiligen Vereine beschreiben?
Also zunächst einmal, deswegen sind ja auch Bürgermeister auch mit dabei. Wir haben natürlich als Vorstand natürlich auch ein paar Regularien oftmals auch zu beraten. Mhm. Wir müssen zum Beispiel einen Wirtschaftsplan aufstellen, einen Abschluss auch miteinander beraten. Also das ist schon auch, müssen auch Wahlen durchführen, also diese etwas, sagen wir mal, Verwaltungstätigkeiten oder auch Formalien, die wir als Vereine ja letztlich auch durchführen müssen, wie jeder andere Verein auch. Aber darüber hinaus gibt es natürlich auch die inhaltliche Arbeit, sowohl in der Kulturregion, eben über die Festival, die ja dann mal alle 2 Jahre stattfinden und dann auch unter dem Jahr in eben die Vernetzung der Kultur innerhalb der Region und dann eben aber auch in der Sportregion eben Tätigkeiten, was Begleitung von Events sind oder aber natürlich auch das Thema Förderung, Sportförderung, um entsprechend darüber zu beraten und auch zu entscheiden. Das sind so die Tätigkeiten, die wir in den Vorständen dann letztlich auch machen.
Wie begegnet Ihnen denn in Ihrer alltäglichen Arbeit hier als Bürgermeister die Themen Kultur und Sport?
Ich bin oft damit auch konfrontiert. Das liegt auch ein Stück weit daran. Wir haben ja bei uns auch hier in der Stadtverwaltung in unserer Organisation verschiedene Geschäftsbereiche, 2. Und ich leite einen Geschäftsbereich, in dem sowohl das Thema Kultur und auch Sport enthalten ist. Mhm. Also alle Kulturaktivitäten, die wir hier innerhalb der Stadt betreiben, sind auch in meinem Geschäftsbereich auch mit dabei. Das heißt also, das Kulturamt, bei uns Haupt- und Kulturamt, ist direkt bei mir im Geschäftsbereich mit dabei und auch dort ist auch das Thema Sport mit angesiedelt. Und alle Tätigkeiten oder alle Projekte oder auch alle Veranstaltungen sind es vor allem im Bereich der Kultur, Ausstellungen vom Museum, Bücherei, und Konzerte, Theater werden dort koordiniert und letztlich auch ein Kulturprogramm übers Jahr hinweg initiiert und dann durchgeführt. Und genauso auch, was das Thema Sport anbelangt, die Kontakte zu unseren Vereinen laufen dort und auch das Thema Sportförderung, Vereinsförderung insgesamt, sozusagen das ist das, was uns als Stadt Gerlingen bei dem Thema Sport und Kultur im Alltag und bei ganz besonderen Events dann eben auch beschäftigt. Mal ein Beispiel, Wir hatten letztes Jahr hier wieder eine große Messe hier auf dem Rathausplatz mit einem großen Riesenrad. Und wir haben an den 4 Abenden dann ein Format initiiert, ein neues Format, Messe meets Musiksommer. Mhm. Musiksommer ist auch bei uns ein bekanntes Format, wo wir jeden Sommer Musikveranstaltungen hier bei uns vor der Stadthalle in einem Open-Air-Format durchführen. Und dann haben wir diese beiden Events zusammengebracht und haben hier bei vollem Rathausplatz, bei wunderbarem Wetter, tolle Musik eben den Gerlingerinnen und Gerlingern anbieten können.
Was würden Sie sagen, hat in dieser Zeit momentan der Sport, aber auch Kultur für einen Stellenwert bei den Bürgerinnen und Bürgern?
Ich habe es vorher angedeutet, Sport und Kultur sind die angenehmen Themen, mhm. auch ganz offen gesprochen, auch die angenehmen Themen, die man auch als Bürgermeister auch einer Stadt eben hat, in den Sportvereinen, auch in den kulturellen Vereinigungen unserer Stadt treffen sich die Menschen und dort wird meines Erachtens ganz wichtige Arbeit gemacht, auch Identität gestiftet, Zusammenhalt, Gemeinschaft, vor allem im Sport natürlich auch, aber auch in den kulturellen, im kulturellen Bereich. Es verbindet diese beiden Bereiche, denke ich, auch sehr, sehr stark. Und gerade in diesen herausfordernden Zeiten, in denen wir letztlich auch leben, ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass wir immer wieder diese Bereiche haben, in denen die Menschen Sinn bekommen, Sinn gestiftet wird, wo sie sich untereinander austauschen können, das ihnen Halt gibt und irgendwie auch Orientierung gibt. Und ich glaube, da ist Sport ganz guter Punkt, um einfach mal auf andere Gedanken zu kommen, auch so im Team unterwegs zu sein, aber auch Kultur, wenn man mal dann abends ins Theater geht oder bei einem tollen Konzert dabei ist, da kann man vielleicht auch mal ein Stück weit auch das eine oder andere, was gerade so in der Welt auch gerade passiert oder auch hier vor Ort passiert, dann auch mal wieder zumindest mal für einen Abend beiseite legen. Und das brauchen wir auch, dass wir da ein Stück weit auch abschalten können. Ja.
Es gibt ja doch die ein oder andere bekannte Sportlerin aus Gerlingen. Ich nenne jetzt mal tatsächlich einen Mann. Lorenz Hör kommt aus Gerlingen, ja. Der Autorennfahrer.
Korrekt, ja.
Sie den auch schon persönlich kennenlernen dürfen?
Definitiv, ja. Wir machen ja immer einmal pro Jahr eine Sportlerehrung. Mhm. Und Lorenz Hör wurde da natürlich auch mehrfach schon auch in meiner Zeit geehrt. Klasse Typ, auch sehr humorvoll und auch faszinierend, ja, auch in seinen jungen Jahren, wie er seinen Weg da bei den Le Mans-Rennen auch geht. Und das mit Rennfahren ist ja sozusagen das eine, aber steckt ja auch immer dieses Team dahinter, auch das zu organisieren, auch Sponsoren dafür zu bekommen, dass auch die finanziellen Parts auch davon zu bekommen. Und ich glaube, der ist auf einem sehr, sehr guten Weg, auch noch weiter sehr erfolgreich auch sein zu können.
Es gibt aber noch den ein oder anderen weiteren. Das Running-Team ist zum Beispiel sehr, sehr erfolgreich.
Ja, weiß, ja, beispielsweise, ja, genau.
Richtig.
Ja.
Jetzt mit sogar im Perspektivkader des Deutschen Olympischen Sportbundes.
Ja, machen auch die Abteilung Leichtathletik, Sprint und Lauf, der KSG ist von unserem größten Sportverein hier in Gerlingen. War eine klasse Arbeit, sehr professionell, sportliche Erfolge haben sich da in den letzten Jahren ja schon auch deutlich eingestellt. Zuletzt waren sie beim Stuttgarter Neujahrslauf in Weilimdorf sehr erfolgreich unterwegs. Wurde mir direkt auch von offizieller Seite, wurde mir direkt zugeschickt, nicht von der KSG selber, sondern eben von Stuttgart, dass da die Gerlinger sehr erfolgreich auch wieder beim Lauf unterwegs waren. Stolz zu sehen, auch wie die es auch aufbauen, von verschiedenen Trainingslagern und sehr, sehr viel auch Disziplin, Training, was dahinter steckt. Also sehr, sehr erfolgreiche Arbeit, die auch weit, wenn man es mal auch betrachtet, woher kommt sowas, natürlich auch weit in die Jugend. Die Schlümpfe sind ja die kleinsten, wo man eben sehr, sehr gute Jugendarbeit eben hier beim Laufen eben auch macht.
Ja, nicht nur. Ich habe auch eine kosovarische Fußball-Nationalspielerin, von der habe ich gelesen, von einer Squash-Nationalspielerin. Also wir haben schon eine bunte Vielfalt hier in Gerling.
Definitiv. Das Schönste ist, ich habe es angesprochen, das einmal pro Jahr, steht jetzt auch bald wieder an, im Februar. Einmal pro Jahr machen wir nennen das Gerlinger Sportstudio, die Sportlerehrung, was ja viele Städte auch machen. Aber wir freuen uns, dass wir einmal pro Jahr unseren Sportlerinnen und Sportler aus Gerlingen oder eben die in Gerlinger Vereinen auch unterwegs sind, für besondere Leistungen hier diese zu ehren und denen einfach eine Bühne zu bieten und einfach das auch anzuerkennen, auch seitens der Stadt, dass sie da auf einem super Weg unterwegs sind. Ja.
Und Sie moderieren die?
Das ist
auch nichts, also Alltägliches für einen Bürgermeister jetzt, wenn ich das so sagen darf.
Ist richtig, aber als Bürgermeister muss man ja alles machen und
alles können.
Alles machen und können, ob man es kann, ist die andere Frage, aber zumindest muss man es machen. Hier auch tatsächlich eine gute Tradition, habe ich gar nicht selber erfunden. War damals 2020, bin ja 2020 ins Amt gekommen, 2019 gewählt, war das eine meiner ersten, ich glaube, ich war anderthalb Wochen, war ich im Amt und habe dann das erste Mal diese Sportler-Ehrung moderieren dürfen und kannte aber natürlich ja keinen. Also ich komme ursprünglich nicht aus Gerlingen, habe dann über den Wahlkampf natürlich viele Menschen kennengelernt, aber natürlich nicht alle Sportler, auch nicht alle Sportler, die man als 2020 geehrt hat. Und das war schon sehr herausfordernd, weil man natürlich, man hatte ja hunderte von Namen, ja, und wer ist jetzt der Laurenz Hör, wenn man den jetzt nicht gesehen hat, jetzt davor in seinem Leben, dann die entsprechende Moderation oder die Ehrung zu machen, das heißt, das war sehr herausfordernd. Dann war leider erstmal Pause wegen Corona, dann war, glaube ich, 2 Jahre lang keine Sportler-Ehrung in Präsenz. Und dann die letzten Male haben sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil man natürlich dann auch über die Arbeit hinweg, übers Jahr hinweg natürlich schon viele auch kennenlernen konnte. Immer tolle Ehrengäste auch gehabt. Wenn ich recht weiß, eine Podcast-Teilnehmerin hier schon, Lisa Lang, hatten wir letztes Jahr als Ehrengast und haben uns da auch sehr darüber gefreut, konnte man sich gut austauschen. Und Kira Weiß war auch dabei, die Läuferin von der KSG. Ja.
10.000 Meter läuft sie, gell? Das ist ihre Spezialität.
Ja, sie ist Vizemeisterin, glaube ich, in Jerusalem, glaube ich, geworden ist und Vize-Europameisterin in Jerusalem geworden. Wir hatten uns auch ein bisschen darüber unterhalten, vom Thema Einzelsport als Läufer.
Ja.
In Anführungszeichen Einzelsport, ist ja auch mal ein Team, das auch da dahinter steckt. Und neben vom Fußball, Frauenfußball als Teamsport Themen, aber natürlich vor allem um die Rolle auch der Frau, ja? wie sozusagen, ob es laufen auf dem Vormarsch in manchen Themen, jetzt gerade im Fußball. Das war ganz interessant, das auch während der Sportler-Ehrung dann so auch mit einzubringen.
Ja. Da ist man schon auch selber Sportfan als Bürgermeister, oder?
Also definitiv, ich gucke sehr, sehr gerne Sport und ich muss aber gestehen, meine Frau ist noch die viel größere Sportkennerin. Ist da sehr, sehr gut unterwegs und da lerne ich immer unglaublich viel und bilde mich immer weiter, wenn ich dann auch mit ihr unterwegs dann sozusagen dann auch bin. Ja, genau.
Das ist auch interessant. Bei uns zu Hause ist es genauso. Ich bin auch die Sportbegeisterte.
Ja, die Frauen gehen voraus, auch da.
Ja. Zum Beispiel Handball. Morgen ist das erste Spiel von Deutschland.
Sehr gut.
Weltmeisterschaft, Handball, Deutschland-Polen, morgen Abend, 20.30 Uhr.
Ich müsste meinen Ausschuss verlegen, aber ich werde auf jeden Fall die Ergebnisse sehen. Ja.
Also, ist ja bestimmt auch schön, wenn dann nebenher der Live-Ticker auf dem Handy und es macht
Ich meine, das war eine der besten, erinnere mich an mein Studium, tatsächlich ein Professor in Hamburg, war dann damals die Weltmeisterschaft Fußball der Männer.
2014?
2010.
Ah ja, Sie haben 2012 abgeschlossen, ne?
Genau. Und 2010, genau, es war 2010. Mhm. Und dann lief das parallel. Also er merkte, dass alle irgendwie parallel irgendwie gucken.
Ja, klar.
Also, wollte er nicht einfach das hinten auf die Leinwand drauflegen. Ich halte einfach meine Vorlesung. Wir machen es natürlich, müssen das stumm machen, ja. Ich halte meine Vorlesung, ihr könnt mir zuhören, ihr könnt aber ein bisschen Fußball nebenher gucken. Sehr entspannt. Und so konnte man dann das Spiel gucken und ich glaube, Arbeitsrecht konnte man dann noch parallel hören.
Das ist aber, also
heißt ja auch Vorlesung.
Eigentlich ist es doch eine ganz gute Möglichkeit,
ja, das, so man muss die Synergien Dinge kombinieren.
Zu nutzen.
Genau, man muss die Dinge kombinieren, das ist ganz, ganz wichtig. Ja.
Ich habe in einem Interview gelesen, dass Sie Charlie Enright ganz spannend finden, muss dazu sagen. Das ist ein Skipper.
Genau, kannten Sie ihn?
Nee.
Ja, also ist ein Skipper, genau, also ein Segler, der die Volvos Ocean Race, also eines der...
Ocean Race heißt es mittlerweile, weil genau. Volvo ist, glaube ich, raus.
Okay, so damals war als hat er die Volvo, ich glaube, er hat 17.
Ich glaube, letztes Jahr hat er sogar gewonnen. Meine ich.
Kann gut sein.
In meiner Recherche.
Die Frage war, glaube ich, auch bei der Sportregion im Interview.
Ja, genau, tatsächlich. Gesehen, ja.
Dass man, mit wem ich, glaube ich, zu Abendessen gehen würde. Und Enright wäre, glaube ich, definitiv einer, von dem ich sehr, sehr viel lernen könnte, was die Führung eines Segelschiffes anbelangt. Und deswegen wäre das sicherlich sehr interessant, mit dem mal Abendessen zu gehen. Heute würde ich, das habe ich ja damals 2019, 20 oder sowas schon mal gesagt. Heute würde man, ich glaube, den kennt auch hier in Deutschland inzwischen, kennt man besser zumindest Boris Herrmann als einer der bekanntesten deutschen Segler, der sich gerade immer noch auf dem Atlantik rumtummelt, bei dieser Vendée Globe, diese brutale Weltumsegelung. Ja. Mhm.
Genau. Ist auch so, ich musste natürlich in meiner Recherche auch ein bisschen rausfinden, wer denn Mr. Enright ist und was ein Skipper ist. Und ich kenne mich mit Segeln nicht so gut aus und auch was das Ocean Race ist und dann auch geguckt, was ist denn Vendée Globe und Ocean Race. Und ich glaube aber, der Unterschied ist, dass das Ocean Race mit einem Team stattfindet und Vendée Globe alleine, mehr oder weniger alleine.
Vollkommen richtig, ja, genau. Also, und ein bisschen die Schiffe sind ein bisschen anders, ja. Mhm. Aber der entscheidende Punkt, wie Sie gesagt haben, ist, dass die Vendée Globe ein sogenanntes Einhand-Segelwettbewerb ist, also dass man alleine auf dem Schiff ist. Und es ist schon, also ich segel persönlich auch sehr, sehr gerne, aber das würde ich nicht machen. Das ist wirklich, verrückt. Also es sind, um es nur mal in die Relation zu setzen, was sie dort machen, die segeln alleine auf diesem Schiff von der Bretagne, von Frankreich, über den Atlantik, an den Erdglobus nach unten in den Süden und umrunden dann einmal die Antarktis an der Eiskante sozusagen und nehmen alle Kaps, also das Kap der guten Hoffnung in Afrika, Kap Levin, das kennt man nicht so bei Australien, und dann das Kap Horn, was ja sehr, sehr auch sehr heftig ist, in Südamerika, und segeln dann wieder nach oben über den Atlantik an Brasilien entlang und dann wieder zurück, wieder nach Les Sables d'Olon, heißt die Stadt, in denen die starten und wieder zurückkommen. Und die sind natürlich inzwischen alle online komplett verfügbar. Man kann das alles tracken, wo die sind, mit Apps und so, und natürlich auch ihre Teams zu Hause. Und die können auch, sind mit Satellitentelefonen, können die Bild auch schicken. Also, aber man ist ja trotzdem da alleine. Und bis vor kurzem, also das machen die jetzt zum 10. Mal, diese Einhand-Touren, ja. Regatten, ja, wenn man so will. Und bis zuletzt hat man 74 Tage, das war der letzte Rekord, also die haben 74 Tage, machen das über Weihnachten und Neujahr haben 74 Tage gebraucht. Und wir sind an einem denkbaren Tag, nämlich heute wurde der Weltrekord geknackt. Charlie Dalin, ein Franzose, ist heute vor anderthalb Stunden um 13.30 Uhr in Les Sables d'Olon wieder angekommen und hat den Rekord um 10 Tage unterboten, ist mit 64 Tagen einmal alleine um die Welt gesegelt.
Ich habe tatsächlich auch in meiner Vorbereitung ein bisschen was darüber gelesen, und Boris Herrmann liegt relativ weit zurück, 4000 Seemeilen oder sowas, glaube ich, ist er hinten dran.
Ist jetzt gerade so genau beim Äquator sein, wieder auf dem Atlantik sozusagen, aber er ist super unterwegs. Das überhaupt zu schaffen.
Ja, es war wohl auch mit dem Wetter diesmal ganz, also ganz, ganz strange. Ein paar hatten ganz arg viel Glück wegen irgendwelcher Winde oder irgendwelcher Tiefs hoch, was auch immer. Ich kenne mich im
Brutale
Segel
Stürme
nicht so
und sowas.
Gut aus.
Ja, das ist sehr, sehr brutal. Also deswegen habe ich auch das gesagt, ich würde das zu machen, ist schon sehr, sehr verrückt, um es auch nochmal einzuordnen. Es haben mehr Menschen den Mount Everest bestiegen, als diese Regatta überhaupt mitgemacht. Weil das ist, würde ich schon sagen, schon eine sehr, sehr große Leistung, da überhaupt anzukommen. Und ich glaube, Boris Herrmann liegt gerade auf dem 9. Platz oder 8. Platz oder sowas. Aber es ist völlig egal.
Trotzdem Wahnsinn.
Ja, also das ist echt sehr, 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 sehr beeindruckend, weil das natürlich auch hier technisch, dadurch steht da sehr, sehr viel dahinter, aber natürlich auch psychologisch, das muss man erstmal auch durchhalten, so lange Zeit alleine auch unterwegs zu sein, muss ich jetzt mal vorstellen, das sind ja auch sehr, sehr unwirtliche Gegenden. Ja. Das sind Zehntausende von Kilometern, ist ja niemand. Und du möchtest dann da, segelt da alleine auf einem Schiff. Ja. Das ist schon sehr, sehr anspruchsvoll. In unterschiedlichsten Hinsichten.
Sie segeln auch? Sind Sie denn auch schon mal alleine irgendwo hingesegelt?
Nee, wir segeln eigentlich immer zusammen. Wir machen das ja als Freizeit, zum Spaß. Ja, okay. Ist ja auch da, Segeln, klar, das ist schon ein Sport in der Hinsicht, weil es auch ein Mannschaftssport ist, wenn man das mit einem Team, mit einer Crew auch macht. Muss man gut zusammenarbeiten. Man lernt auf dem Schiff auch die Menschen sehr, sehr gut kennen. Mhm. Kann sich auch nicht entkommen. Ja? Also wenn man zusammen auf einem Schiff ist, dann ist man auch zusammen auf dem Schiff. Dann ist man die Woche oder zwei Wochen ist man dann gemeinsam.
Auf dem Schiff, also so ein, ist es dann ein relativ großes Schiff oder reden wir über so einen Katamaran, wo jeder nur so eine Schlafkoje hat?
Also wenn wir segeln gehen, dann segeln wir manchmal, also sind solche, wir mieten uns diese Segeljachten. Okay. Und da ist es, kann man sich das so vorstellen, also von den Räumlichkeiten so wie ein Wohnmobil, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Also so ein Schiff hat so 10 bis 15 Meter, kommt drauf an, mit wie vielen Leuten man drauf geht. Aber so wie man dann so schläft und wie man kocht und sowas, ist das, kann man sich am besten so vorstellen wie so ein Wohnmobil.
Genau. Ist ja schon spannend.
Ja, ich sag mal, campen auf dem Wasser. So.
Und wie kommt man denn dazu, so zu segeln?
Meine Frau und ich haben das beide aus den Familien so ein bisschen mitbekommen.
Ah, okay.
Aber eher nicht so übermäßig, sondern aber hatten beide so eine Verbindung, dass man da mal als Kind auch mal unterwegs war. Und meine Familie hat auch ein Schiff am Bodensee. Und dann hat man das aber beiden, wir hatten beiden auch die Segelscheine, hatten wir nicht und sowas. Und dann hat sich das mal über einen Freund, hatte sich das mal ergeben, dass wir dann interessanterweise auch im Sport, so Sport in Stuttgart.
Haus des
Sports, genau. Dass wir dort tatsächlich, da habe ich meine ganzen Segelscheine auch gemacht. Dann, ja.
Und
genau, über die SG Stern, ja, also über die, über Mercedes, weil der Freund bei Mercedes arbeitet. Mhm. Genau, und so hat sich das dann entwickelt, dass wir es tatsächlich dann da gemacht haben. Und seitdem sind wir leidenschaftlich auf dem Wasser unterwegs, haben eigentlich fast alle Urlaube, machen wir auf dem Wasser, ja. Genau.
Das ist auch mal was. Also finde ich total spannend. Auch mal was ganz anderes. Was ganz anderes ist auch die kreative Frage nach ihrem Lieblingssportler gewesen im selben Interview der Sportregion Stuttgart. Die haben sie damals mit Dustin Johnson beantwortet. Würden sie die heute auch noch so beantworten?
Ich weiß gar nicht mehr, ob er noch so richtig spielt. Ich verfolge das gar nicht mehr so in der PGA. Also ein Golfer, ja. Ich fand ihn damals, hatte ich das, glaube ich, damals auch gesagt, dass Dustin Johnson, weil ich glaube damals gesagt, ich kenne keinen Sportler, der seine Sportart so lässig ausübt wie Dustin Johnson. Weil, wenn man ihn mal beobachtet hat, er ist ein Amerikaner, sehr groß gewachsen, hat immer, wie die Profigolfer so unterwegs sind, aber er hat eine unglaubliche Gelassenheit, eine sehr entspannt, wie er entsprechend auch bei den Turnieren da auch unterwegs ist. Und das hat mir immer sehr imponiert und fand ich immer sehr, sehr ja, lässig, wie er das dann eben gemacht hat. Weil auch da, also was sich damit beschäftigt, PGA, professionelle Golfturniere, da geht es ja schon um ein oder andere Dollar, ja, genau. Und, und wenn man dann darauf ankommt, ob man eben diesen kleinen weißen Ball da jetzt da reinmacht oder nicht reinmacht, dann kann man ja manchmal, könnte man schon etwas angespannter sein, aber dann, also unglaublich, der schlurft eigentlich nur so über den Platz. Ja. Das fand ich immer sehr, sehr angetan.
Vielleicht muss er ja seinen Golfcaddy ziehen oder so.
Ja, kann auch sein, ja. Weiß ich.
Also die Vorstellung, dass jemand so im Platz schlurft, die ist, kann man nicht jetzt gerade sehr lustig. Wie würden Sie denn die Frage heute beantworten?
Gute Frage. Also was die Lässigkeit anbelangt, finde ich Dustin Johnson immer noch nach wie vor hervorragend. Das, was ich ja damit auch sagen möchte, ist, dass es jetzt ja auch wichtig bei aller Ernsthaftigkeit, das lässt sich ja auch vom Sport ins andere Leben auch oder ins normale, in Anführungszeichen normale Leben auch übertragen, dass man eben bei aller Ernsthaftigkeit und auch Professionalität sich auch mal, man braucht, glaube ich, diese Ruhe und auch die Gelassenheit, um die Dinge dann auch sehr gut zu machen. Ich glaube, Dustin Johnson übt wahrscheinlich mindestens 6-7 Stunden am Tag, wie man irgendwelche Bälle irgendwie klopft, ja. Aber er hat dann eben, wenn es drauf ankommt, im Wettbewerb, dann hat er wahrscheinlich einen Modus, der dann sozusagen ihn einfach auch ruhig fliegen lässt. Und das ist, finde ich, eine ganz gute Eigenschaft, die ich nach wie vor sehr, 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 sehr beeindruckend auch finde. Ja. Und nachdem, wenn, um das Event des Tages von heute nochmal aufzugreifen, derjenige, der natürlich den Weltrekord geschafft hat, alleine um die Welt zu segeln, ist natürlich also für mich heute der Sportler des Tages auf jeden Fall, ist Charmi Dalla aus Frankreich.
Der Sportler des Tages. Bei der Sportlerehrung der Stadt Gerlingen in einem Monat ungefähr. Gibt's die Ergebnisse vorher schon oder wie gibt es ein Gremium? Wer entscheidet, wer die Sportlerin und der Sportler des Jahres der Stadt Gerlingen wird?
Also wir haben unterschiedliche Kategorien, aber die sind nicht beispielsweise, wie man es aus anderen, wie beispielsweise ein Sportler des Jahres, wenn der oder die Sportlerin des Jahres, die gekürt wird. Das machen wir nicht, sondern wir nehmen die Kategorien aus den Sportarten und gucken und ehren dort die entsprechenden Sportlerinnen und Sportler. Und es gibt Kriterien, wer sozusagen geehrt wird. Die sind aber festgelegt, auch vom Gemeinderat sind die festgelegt worden. Und da geht es dann eben darum, beispielsweise, ob jemand eine Mannschaft in eine andere Liga aufgestiegen ist oder bei einer gewissen Meisterschaft. Und da kommt es natürlich darauf an, wie hoch die Meisterschaft dann eben ist, eine gewisse Platzierung auch erreicht hat. Ja. Also das ist eigentlich festgelegt. Aber wir verraten natürlich im Vorfeld noch nichts. Ja. Wer letztlich hier die entsprechenden Ehrungen auch bekommt, ja.
Das heißt, man muss sich dann hinterher informieren oder dabei sein?
Dabei sein. Wir haben eine große Stadthalle, wo alle, ist eine öffentliche Veranstaltung, herzlich eingeladen sind. Und wir versuchen natürlich auch immer gute Ehrengäste, spannende Ehrengäste zu bekommen. Und die dann auch.
Aber auch die Ehrengäste sind geheim vorher, ja?
Ja, auch da verraten wir natürlich nichts. Wir werden es im Vorfeld, aber natürlich dann zur Einladung werden wir es dann nochmal announcen und gucken, was man dann bringt. Ist ja auch wichtig, dass man es ein bisschen sozusagen auch auflockert von der Moderation auch zwischendrin, dass man mal ein Gespräch da zwischendrin hat. Aber letztlich geht es ja auch darum, auch eine Bühne zu bieten, auch unseren lokalen Sportlerinnen und Sportlern. Und dass es eben auch gesehen wird aus von der Stadt her, was die da tagtäglich übers Jahr hinweg auch an Leistungen auch bringen. Ja. Und da gibt es auch ganz kreative Beiträge, ganz spannend, die da auch von den Vereinen auch mit eingebracht werden, über Videobotschaften oder ganz, ganz unterschiedlich. Genau.
Sind Sie denn selbst so sportlich aktiv? Ich habe mal was von so den üblichen 10 Kilometern gelesen, die man so runterlaufen kann.
Ja, auch da, kommt meine Frau wieder als Sportlerin auch ins Bild sozusagen, ja. Wir haben uns mal wir wollten Skifahren gehen und mussten ein bisschen Höhentraining auch noch machen und dann haben wir uns an dem Zeitpunkt gesagt, das müsste 2017 gewesen sein, dass wir regelmäßig laufen gehen und das war echt top, weil wir dann auch in beiden Berufen auch eingespannt waren, dass wir nämlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen konnten. Zum einen haben wir Sport gemacht und zum anderen haben wir Zeit miteinander verbracht, weil wir laufen jetzt dann nicht, also die 10 Kilometer laufen wir so ein bisschen unter einer Stunde, 50 Minuten, 52 vielleicht mal oder 55, sowas. Und dann haben wir aber fast eine Stunde Zeit, ohne Handys, ohne sonst irgendwas, was einen irgendwie stört und kann auch. Wir laufen dann auch so, dass man noch ein bisschen quatschen kann nebenher. Und das ist irgendwie eine schöne Zeit. Ich sag schon war, weil es ist gerade ein wenig unterbrochen. Wir haben nämlich eine süße kleine Tochter bekommen vor knapp 5 Monaten.
Und deswegen.
Dankeschön. Und das hat natürlich das Sportprogramm ordentlich durcheinander gewürfelt, was die letzten Monate anbelangt. Klar, natürlich bei meiner Frau auch schon in der Schwangerschaft. Seitdem die Kleine jetzt auch da ist, seit Ende letzten August. Auch bei mir muss ich zugeben, also ich würde gerne wieder mehr, immer so 2 bis 3 Mal die Woche waren wir laufen. Und das ist gerade natürlich, sind die Prioritäten da auch anders, was finde ich aber auch okay ist. Wo wir aber wieder hinwollen, sozusagen, also die Zielsetzung.
Also das Kind passt ja aber nicht alleine auf sich auf. Das ist natürlich auch ein bisschen schwierig, dann das so zu jonglieren, dass man dann zu zweit eben mal für eine Stunde weg kann.
Das das heißt, wo wir jetzt auf jeden Fall noch warten, bis auch er sie ihren Kopf gut halten kann. Und dann sind wir gerade schon groß auf der Suche nach guten
Joggern. Also Jogger,
Kinderwegen. Wo man sie mitnehmen kann, in den Wald. Wir haben hier oben super, oben auf der Höhe, sozusagen auf der Höhe, wo auch das Schloss Solitude ist. Das ist sehr, sehr nah an Gerlingen.
Die ehemalige Schillerhöhe, gell? Da oben alles?
Genau, die komplette Schillerhöhe und dann der Wald bis zum, das sagt vielen aus der Region Stuttgart auch noch was, der Schattenring, wenn man nach Stuttgart von Böblingen, von der A81 kommt. Und eigentlich von der Schillerhöhe runter zu bis zum Schattenring ist alles Gerlinger Wald und da kann man da wunderbar laufen und wunderbares Naherholungsgebiet. Und viele, wenn man dann ein bisschen tiefer im Wald auch drin ist, dann trifft man da auch erstmal keinen, sondern genießt einfach nur die Natur und kann wunderbar laufen gehen. Ja.
Ist es denn Bedingung, in dem Ort zu wohnen, wo man Bürgermeister ist?
Nein. Also kommt davon, wie Sie jetzt Bedingungen definieren. Also man ist nicht rechtlich dazu verpflichtet. Zum Beispiel ein Pfarrer, der muss dort wohnen, wo er tätig ist. Mhm. Aber als Bürgermeister muss man es nicht. Aber es ist schon gut, also das war meine persönliche Ansicht, es geht auch sicherlich anders, aber ich finde es gut, dort auch zu wohnen, wo man auch Bürgermeister ist. Weil man bekommt es schon nochmal auch anders, auch nochmal mit von den Gesprächen her. Und ich sage immer ein bisschen plakativ, lieber erzählen die Leute mir am Samstagmorgen, wenn ich Brötchen kaufe, was ihnen gerade unter den Nägeln brennt, dann kann ich es meistens direkt lernen, als wenn ich am Montagmorgen die E-Mail dazu im Postfach habe, weil dann ist es meistens schon formeller oder dann ja, so kann man vieles auch persönlich auch miteinander klären. Und aber man muss natürlich auch wollen, dass man hier in Gerlingen bin ich natürlich der Bürgermeister, Dirk Oestringer. Und wenn die Leute wieder plakativ beim Bäcker mit mir in der Schlange stehen, dann kommt schon mal der Satz auch, ach, das ist ja geschickt, wenn wir gerade so mal beieinander stehen. Und dann hat man noch einen Punkt. Aber dafür ist man auch gewählt. Ein Bürgermeister ist eben nicht nur von 9 bis 17 Uhr im Amt, sondern eben auch samstags mal. Und dann muss man auch da Rede und Antwort auch stehen. Man muss manchmal nur einplanen. Wenn ich hatte schon mal die Situation, hat mich meine Frau nochmal zum Edeka geschickt, weil wir was vergessen hatten und kam dann leider erst anderthalb Stunden kam ich dann später. Und weil es dann halt manchmal ein bisschen dauert, ja, weil man dann da nochmal das ein oder andere Gespräch führen muss. Ja.
Genau. Das nimmt man aber auch gerne in Kauf, auch diese Menschlichkeit den Bürgerinnen und Bürgern auch so ein bisschen entgegenzubringen.
Definitiv. Also ich glaube, wenn man nicht gerne mit Menschen auch unterwegs ist, auch auf den unterschiedlichsten Veranstaltungen, auch unterschiedlichsten Gruppen, also Menschen, die man auch trifft. Ja. Also das ist ja vom der Sportverein, bei dem man vielleicht bei der Mitgliederversammlung ist oder bei einer Sportveranstaltung mal am Anfang noch ein Grußwort hält oder einen Startschuss mitmacht oder sowas, bis hin auch zu ganz schwierigen Situationen, wo man eben auch Lösungen miteinander entwickeln muss. Aber ich sehe das als ein Privileg an, so unterschiedliche Menschen kennenlernen zu dürfen, die ich, wenn ich jetzt nur meine eigene Biografie her sehe, Menschen aus meiner Familie, Menschen aus meiner Schulzeit, aus meiner Studiumszeit, bei meinem beruflichen Werdegang, dann ist diese Vielfalt, die wir als Bürgermeister und Bürgermeisterinnen auch erleben dürfen, gigantisch. Und ich sehe das als ein sehr hohes Privileg auch an.
Sie sind für 8 Jahre gewählt, richtig?
Genau, richtig, ja.
Was von Ihren eigenen Zielen haben Sie denn jetzt nach ein bisschen mehr als der Halbzeit schon erreicht und was liegt da jetzt noch vor Ihnen?
Also wir leben hier in Gerlingen in einer in einer Stadt, die privilegiert ist in der Hinsicht, was die finanziellen Aspekte anbelangt. Wir haben tolle Unternehmen hier auch am Standort. Das hat sich natürlich in den letzten Jahren, Jahrzehnten auch in der Infrastruktur auch niedergeschlagen. Wir sind unglaublich reich, aber das betont nicht nur auf das Thema Finanzielles, sondern eben auch gesellschaftlich. Mit unglaublich vielen Vereinen und einer unglaublich weiten Struktur, auch gesellschaftlich. Wenn man natürlich Infrastruktur in den letzten Jahren auch gebaut hat, dann wird die natürlich irgendwann mal, kommt die auch in die Jahre und die muss modernisiert werden. Das gilt auch für Strukturen. Und ich glaube, wenn ich auf die letzten 5 Jahre auch zurückblicke und die erste Hälfte auch dieser Amtszeit zurückblicke, wo wir jetzt ja schon drüber sind, konnten wir in den Jahren unglaublich vieles auch machen, was diese Modernisierung anbelangt, sowohl was Infrastruktur anbelangt, aber auch an Strukturen, auch an Digitalisierung hier bei uns im Rathaus, in der Stadt, um einfach, wenn man es überschreiben möchte, die Stadt auch zukunftsfest auch zu machen. Und dann kam ja noch in dieser ersten Halbzeit auch Themen dazu, die man ja gar nicht auf dem Schirm hatte. Da hatte ich mir auch keine Ziele, ehrlich gesagt, formuliert. Stichwort Pandemie. Das hat ja 2 Jahre wirklich gnadenlos auch die Arbeit auch geprägt. Und das Zweite, was wir auch nicht so auf dem Schirm hatten, war das Thema der Ukraine-Krieg mit den Menschen, die geflüchtet sind. Wir haben hier beispielsweise eine ehemalige Klinik oben auf der Schillerhöhe. Da haben wir innerhalb über die Sommerpause die Klinik ist ausgezogen, wurde zusammengelegt wieder im Burgholzhof nach Stuttgart und ist das Gebäude frei geworden. Wir haben über die Sommerpause das Gebäude umgebaut, sodass dann einfach schnell Ukrainerinnen und Ukrainer dort einziehen konnten. Und auch die daraus folgende auch Energiekrise mit all den Themen, die wir hatten, wo wir sicherstellen mussten, dass überhaupt das alles funktioniert. Aufbau von Krisenstäben und lauter solche Themen. Es kam alles noch in dieser Zeit auch noch hinzu, was man gar nicht so auf dem Schirm eigentlich von den Zielen so letztlich hatte. Ja.
Gerade das Thema Pandemie war wahrscheinlich jetzt nicht so, war wirklich nicht, was man auf dem Schirm hatte und was jetzt alltäglich war. Sie haben sich ja schon, also Ihr Werdegang sitzt schon politischer Natur, mehr oder weniger. Sie haben nach dem internationalen BWL-Studium dann noch Rechtswissenschaften studiert und sind dann persönlicher Referent des Oberbürgermeisters in Sindelfingen geworden. Dr. Bernd Föhringer.
Korrekt, ja.
Das ist Ihr ehemaliger Vorgesetzter und auch unser ehemaliger Vorsitzender.
Korrekt, ja.
War von 2002 bis 2012 Vorsitzender der Sportregion Stuttgart. Wie wird man denn persönlicher Referent und was bedeutet das? Und wie hat sie das auch auf die Arbeit hier in Gerlingen vorbereitet?
Also zunächst einmal zu der Bewerbung. Ich habe mich damals ganz einfach beworben. Die Stelle war ausgeschrieben und ich habe sie, glaube ich, über ein Portal, ein Stellenportal, habe ich die Stelle gefunden und waren dort ausgeschrieben, die Aufgaben ausgeschrieben, die ich mir vorstellen konnte. Ich war schon immer politisch interessiert, war aber selbst und bin nicht Mitglied einer Partei. Und für mich war der Einstieg damals über, könnt ihr auch sagen, ist ja wie eine Assistentenstelle als persönlicher Referent eines Bürgermeisters, eines Oberbürgermeisters, der Einstieg sozusagen in das Kommunalpolitische und damit insgesamt auch in das politische Geschäft, wenn man so möchte. Und was macht man als persönlicher Referent? Man sozusagen denkt und strukturiert den Alltag des Oberbürgermeisters vor. Das heißt, man bereitet alle Termine vor, man begleitet den Oberbürgermeister auch zu vielen Terminen und tut auch nachbereiten, tut auch einzelne Themen recherchieren im Vorfeld. Sozusagen, man könnte so sagen, wenn man es ein bisschen plakativ sagen möchte, ist das Vorhirn, das Vorhirn des jeweiligen Chefs. Einfach, dass man entlastet den jeweiligen, in dem Fall den Oberbürgermeister in seiner Tätigkeit, dass man Dinge schon mal strukturiert und vorbereitet letztlich, was man dann eben macht. Ja. Genau. Und dritte Frage, die Sie, glaube ich, noch gestellt hatten, war, wie mich das heute sozusagen auf meine Tätigkeit selber als Bürgermeister vorbereitet hat. Ich hätte keine bessere Vorbereitung auch haben können. Die Schule von Dr. Bernd Föhringer ist Land auf, Land ab durchaus auch bekannt, dass es keine einfache ist. Ist auch tatsächlich, weil es auch herausfordernd auch ist. Bernd Föhringer ist einer der sehr, sehr intensiv auch die Themen auch bearbeitet und meines Erachtens auch eine sehr, sehr gute Arbeit auch für Sindelfingen auch gemacht hat. Und insofern konnte ich auch persönlich unglaublich viel mitnehmen. Ich habe gelernt, wie eine Stadtverwaltung aufgebaut ist, wie sie auch geführt wird. Ich habe das politische Geschäft im Gemeinderat kennengelernt. Ich war über 5 Jahre bei Terminen in der Repräsentation draußen tätig. Ich habe gelernt, wie man Neujahrsreden schreibt, weil man sie natürlich mit vorbereitet hat und dann aber auch dabei war, als er sie dann auch gehalten hat. Da sieht man ja natürlich auch unglaublich viel. Also die Zeit hat mir sehr, sehr viel, konnte ich sehr, sehr viel auch mitnehmen. Sowohl im Positiven, aber man kann ja auch Dinge, wenn man sie beobachtet und sagt, so möchte ich es auch nicht machen,
ja, anders machen.
Kann man es ja auch anders machen. Das ist ja differenziertes Denken und ist, glaube ich, auch wichtig. Und so glaube ich, dass die Zeit mich schon sehr, sehr gut auch auf die Tätigkeit jetzt heute hier vorbereitet hat.
In meiner Vorbereitung habe ich gesehen, dass Sie auf dem Gymnasium in Neckartenzling waren.
Richtig.
Und das Gymnasium in Neckartenzling, man muss dazu sagen, ich war zur selben Zeit im selben Schulzentrum, hat damals eine Projektwoche gehabt, die nannte sich Schule als Start.
Korrekt, ja.
Und lustigerweise habe ich rausgefunden, dass sie damals, 2003, mit 17 Jahren, in dieser Projektwoche aufgestellt waren, in der Partei Junger Bürger, für die Parlamentswahl.
Korrekt, ja, ist richtig, gut recherchiert, eine ganze Zeit lang her, ja, genau.
Schon eine Weile her, aber ich finde, dass man sowas auch mal ansprechen kann, weil es mit 17 sich so auch klar, also es ist eine Projektwoche und ich weiß gar nicht, ob die das heute noch machen, aber es war damals schon für alle Außenstehenden unheimlich spannend, das zu sehen, wie ein Staat funktioniert und wie man das auch mit 17 Jahren schon mal versuchen kann, da ein bisschen reinzuschnuppern. Aber dass Sie schon mit 17 Jahren gesagt haben, hey, ich lasse mich fürs Parlament aufstellen, das fand ich ganz cool. Deswegen habe ich gedacht, ich muss es unbedingt erwähnen.
Und Sie haben mich daran erinnert, dass ich, wenn ich sage, ich war nie Mitglied einer Partei und bin es auch nicht, dann muss ich das eigentlich revidieren, weil ich war dann tatsächlich Mitglied der Partei Junger Bürger in Nektropolis hieß es.
Nektropolis heißt es, glaube ich.
So hieß der Start von Schule an Start. Tatsächlich muss ich mich korrigieren und vielleicht ist doch noch in meinen Lebenslauf.
Das ist aber eine richtig nette Anekdote. So, ich finde das richtig süß. Ich weiß aber tatsächlich auch nicht, ob die das noch machen, aber.
Ich weiß ehrlich sagen, für uns war das super spannend. Ja. Erstmal aber natürlich auch super spannend, dass Sie ja ebenfalls zu der Zeit dort in den Auwiesen im Schulzentrum in Neckartenzling.
Von Neckartenzling nach Gerling und da trifft man sich dann wieder.
So ist das.
Die Welt ist klein manchmal.
Aber für uns war das damals super spannend. Wir haben uns mit einem Freund, mit dem ich sogar schon im Kindergarten war, und da war damals zwei Klassenstufen unter mir. Und wir haben damals gesagt, wir gründen jetzt diese Partei und wir lassen uns dort aufstellen. Wir haben die Wahl aber nicht gewonnen. Wir sind aber Zweiter geworden und haben dann eine Koalition mit den Gewinnern und waren dann Minister jeweils in dieser Regierung. Und haben aber natürlich den Staat auch als Zweitplatzierte dann durchregiert, ja.
Gibt es denn solche Projekte hier an den Schulen auch in Gerling?
Von Schule als Staat habe ich hier von den Gerlinger Schulen, sowohl bei der Realschule als auch beim Gymnasium bisher noch nicht gehört. Aber es Land auf, Land ab, hört man das schon immer wieder, dass es das auch gibt. Auch super interessant, weil man natürlich Demokratie mit den unterschiedlichsten Elementen und auch Staatswesen. Da gab es ja dann sogar eine Währung und alles. Ja.
Also es gab alles. Es gab die Inflation. Echt spannend.
Ich war Finanz- und Wirtschaftsminister damals und musste dann verhindern, dass es eine Inflation eintritt am letzten Tag, weil die Leute ja dann das Geld dann nicht mehr wert werden. Dann hauen das natürlich alles raus und dann gehen die Preise ja ganz nach oben. Ja. Und haben wir dann mit einem Kniff gesagt, man kann das Geld danach wieder umtauschen in Euro und haben damit versucht, die Inflation einzudämmen. Das war sehr, sehr spannend, wie man da. Und das ist natürlich super wichtig, dass man auch jungen Leuten in der Schulzeit, wenn man es eben erlebt, ich vergesse schon auch einige Dinge in meinem Leben, aber ich glaube, ich kann mich exakt an jeden Tag in diesem Projekt erinnern, weil das so sehr prägend war.
Ja, weil das war. So sicherlich auch für das Alte. Ich meine, so mit 16, 17, weil es macht ja die ganze Schule mit eigentlich, oder? 5., 6., 7., 8. und so weiter.
Komplett, also von der 5. bis zur Oberstufe waren alle, damals bei uns waren alle dabei, da konnte man sich gar nicht entziehen. Es wurde auch, wir haben dann auch wirklich das Ganze über, da hat man dann Grenzen eingerichtet, man musste dann da reinkommen und so, weil wir haben das komplett übernommen, sozusagen. es war sehr eindrücklich, wie man das tatsächlich auch gehabt hat. Ja.
Ist aber spannend, ne? Also was es so früher schon im Leben gab. Jetzt im Moment sind Sie Bürgermeister der Stadt Gerlingen. Die Stadt Gerlingen hat knapp 20.000 Einwohner.
Korrekt. Kommt darauf an, wen Sie fragen. Ist gerade sehr strittig.
Ach, tatsächlich?
Weil alle 10 Jahre gibt es ein statistisches Verfahren vom Land.
Ja.
Und in diesem statistischen Verfahren wurden jetzt plötzlich 18.600 rausgefunden. Wir glauben das aber nicht. Und haben es jetzt mit anderen Kommunen hier im Landkreis Ludwigsburg, zum Beispiel auch Ditzingen, unsere Nachbarstadt,
deutlich hinterfragt und haben auch Widerspruch dagegen eingelegt. Also ist mir gerade ein bisschen im Clinch, könnte man sagen, ja. Also weil nämlich unser, hier unten direkt unter ist unser Bürgerbüro, wo die Einwohnermeldedaten gesammelt werden. Da haben wir sogar schon über 20.000. Oh. Aber sagen wir mal, wir gehen davon aus, wir haben knapp 20.000 Einwohner.
Okay. Was passiert denn, wenn eine Stadt 20.000 Einwohner hat?
In Baden-Württemberg wird man dann auf Antrag des Gemeinderates, das muss man erst noch auch beantragen natürlich, wie man alles beantragen muss in Deutschland, ja, ist ja klar, muss man dann beim Land, beim Innenministerium beantragen, dass man große Kreisstadt wird. Das sieht man manchmal in den Ortsschildern, die gelben Schilder, steht da manchmal unten drunter große Kreisstadt, wie zum Beispiel die Stadt Sindelfingen, wo
ich früher gearbeitet habe. Genau, aber Sindelfingen hat, glaube ich, über 65.000
Einwohner. Genau, die haben aber auch ziemlich viel verloren in diesem statistischen Verfahren. Ach so. Also es ist ein landläufiges Problem.
Interessant.
Aber hat auf jeden Fall deutlich mehr als 20.000 Einwohner. Mhm. Genau. Und die, dann ist man eine große Kreisstadt. Genau.
Dann hat man Vorteile.
Ja, also so viel macht das auch gar nicht aus. Das kommt, das geht dann um gewisse Aufgaben, die derzeit noch im Landratsamt gemacht werden. Also wir gehören ja zum Landkreis Ludwigsburg und dort ist das Landratsamt. Und im Landratsamt werden derzeit, wenn man ganz konkret, wenn man eine Versammlung anmelden möchte, also ich möchte hier demonstrieren auf dem Rathausplatz, dann in Gerlingen, dann muss man das nicht beim Rathaus in Gerlingen anmelden, sondern beim Landratsamt, bei der Versammlungsbehörde. Und das ist jetzt eine, um es ein bisschen zu veranschaulichen, ja, eine der Aufgaben, die gehen dann sozusagen auf die großen Kreisstädte, gehen die Aufgaben dann einfach über. Und so gibt es ein paar andere, zum Beispiel die Ausländerbehörde, die Menschen, die ihren Aufenthaltsstatus klären möchten und müssen. Die müssen derzeit aus die Ausländerbehörde nach Ludwigsburg gehen. Und wenn wir eine große Kreisstadt würden, dann müssten wir hier eine Ausländerbehörde einrichten. Genau. Also wir bekommen mehr Aufgaben und
bräuchten dann aber auch mehr Personal, mehr Etat generell, mehr Räumlichkeiten und so weiter.
Genau, müssten wir. Aber das ist tatsächlich die Ausländerbehörde, das werden die meisten, wahrscheinlich zwei Mitarbeiter, die man dann dafür finden müsste. Und dann gibt es auch im Bereich des Waffenrechts und so als kleinere Geschichten. Viel im Bereich des Ordnungsbereichs, ja. Aber das ist eigentlich sozusagen, es kommt ein paar Aufgaben dazu, so kann man sagen. Und wir dürfen uns große Kreisstadt nennen, ja, ganz wichtig, das wäre. Also das Allerwichtigste ist natürlich auch, der Bürgermeister darf sich Oberbürgermeister nennen. Das ist sozusagen der entscheidende Punkt eigentlich.
Würde das nicht dann automatisch.
Ich müsste meine Ironie, glaube ich, noch dazu sagen, sonst kommt es vielleicht nicht ganz so rüber.
Würde das automatisch passieren oder müsste man sie dann nochmal wählen als Oberbürgermeister?
Nee, das wäre mit dem Antrag, den man anfänglich beim Innenministerium abgibt, ist sozusagen, das ist ein Paket, ja. Also große Kreisstadt geht einher. Also die Stadt Ditzingen beispielsweise ist eine große Kreisstadt und deswegen ist der Oberbürgermeister, der auch in der Kulturregion ebenfalls war, im Vorstand der Oberbürgermeister, eben nicht und nicht Bürgermeister. Makorat.
Und das kann man ab 20.000 Einwohner machen?
Genau.
Ich habe auch da natürlich ein bisschen recherchiert und das schwankt auch immer wieder hier so in Gerlingen und so. Wenn man denn dann jetzt die 20.000 erreichen würde, könnte man dann in der Sekunde, wo dann dieses 20.000 erste Baby geboren ist, dann den Antrag stellen. Und aber im Laufe des Tages passieren vielleicht noch zwei Unfälle und es sterben noch zwei Menschen, dann wäre man ja schon wieder unter 20.000.
Genau, deswegen, also ich habe das Gesetz sagt, dass man konstant sozusagen, also man muss schon dauerhaft auch es muss den Ausblick haben, dass es auch dauerhaft über den 20.000 auch sein wird. Bei uns, so kann man das sagen, wir dachten, wenn man mal dieses statistische Verfahren, diese Problematik jetzt mal gerade wieder wegdenkt, weil das sind ja auch nochmal, das waren tausende Einwohner, die plötzlich irgendwo anscheinend verschwunden sind, was aber wir anzweifeln, ja, aber wenn man das mal jetzt gerade zur Seite nimmt und davon ausgeht, dass wir 19.600 Einwohner circa haben, dann kann man bei uns in der Perspektive sagen, wir entwickeln gerade ein neues Wohn- und Gewerbegebiet und da sollen über 1.500 Menschen in den nächsten Jahren auch hinziehen und einziehen, dann wäre man dauerhaft dann auch über den 20.000 Einwohnern, wenn sozusagen der Pruweg 2, so heißt das Baugebiet, wenn der aufgesiedelt wäre.
Ist denn das eins Ihrer Ziele für die Stadt Gerlingen in Ihrer Amtszeit oder gibt es da Dinge, die deutlich wichtiger sind?
Ja, ich glaube, ich habe es ja gerade auch schon durch meine etwas ironischen auch Kommentare auch versucht auch zu untermalen. Also für mich gibt es deutlich wichtigere Themen. Das haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren auch gezeigt, in dem, wie wir Themen angehen. Wir entwickeln beispielsweise, um bei diesem Baugebiet zu bleiben, wir entwickeln das Baugebiet nicht deswegen, damit wir große Kreisstadt werden und weiteres, sondern wir entwickeln dieses Baugebiet, weil wir dem Problem von Wohnraum und auch bezahlbarem Wohnraum hier in der Region Stuttgart und auch bei uns in Gerlingen nachkommen möchten und auch Gewerbeflächen, also noch Flächen für Gewerbeunternehmen dort angesiedelt werden können. Das wollen wir, diese Probleme wollen wir angehen und was dann letztlich da dabei rauskommt an Einwohnerzahlen, ist ein Ergebnis, mit dem wir dann umgehen und dann auch schauen müssen. Also die Frage ganz konkret zu beantworten, es gibt meines Erachtens deutlich wichtigere Themen, als sich damit zu beschäftigen, ob man große Kreisstadt wird oder ob der Bürgermeister Oberbürgermeister heißt.
Was wäre denn so eine Herzensangelegenheit von Ihnen, die Sie gerne noch platzieren möchten in Ihrer Amtszeit?
Also ich habe das ja vorher angesprochen, das ist aber sozusagen ein Paket, eine grundsätzliche Herangehensweise, die wir in den letzten Jahren begonnen haben und die aber auch noch nicht zu Ende ist. Mhm. Und die da heißt, wir wollen und auch ich persönlich zusammen mit dem Gemeinderat diese Stadt auch weiter zukunftssicher und auch zukunftsfest auch aufbauen. Auch das, was wir in den letzten Jahrzehnten auch erreicht haben, an Vielfältigkeit, an Vielfalt und an auch an sehr, sehr hoher Qualität, auch an Infrastruktur, die wir unseren Bürgerinnen und Bürgern auch zur Verfügung stellen können, dass wir die auch in den nächsten Jahren, Jahrzehnten ebenfalls noch anbieten können und auch zur Verfügung stellen können. Und das ist eine sehr, sehr große Herausforderung beim Thema Fachkräftemangel, die wir haben. Auch die Finanzen sind nicht einfacher geworden. Mhm. Das heißt, dieses Niveau auch halten zu können, das wir in den letzten Jahren auch aufgebaut haben, ist eine unglaublich hohe Herausforderung. Und gleichzeitig auch Themen wie Ehrenamt, Vereinsstrukturen weiterhin aufrechtzuerhalten und auch weiter auszubauen. Beispielsweise bieten alle zwei Jahre, richten wir eine Ehrenamtsgala aus, um über 400, 500 Engagierten hier in Gerlingen einfach mal Danke zu sagen. Und das sind Elemente, um eben auch diese positiven Strukturen auch in die Zukunft auch zu bekommen. Und das würde ich gerne, das, was wir in der ersten Amtszeit auch schon begonnen haben, trotz der Herausforderungen, Pandemie, Energiekrise und was auch immer, dass man das eben auch in der zweiten Amtszeit noch so auch gestalten kann.
Das klingt nach ganz schön viel Arbeit, vor allem also auch das mit dem Hauptamt und das Ehrenamtliche nebenher in der Kulturregion, in der Sportregion. Tage brauchen schon viele Stunden stellenweise wahrscheinlich.
Ja, das ist richtig. Also ein Bürgermeisteramt, was man mitbringen muss, ist neben dem, was ich vorher gesagt habe, eben auch, dass man Menschen auch gerne haben muss, dass man gerne mit Menschen auch unterwegs sein muss, muss man auch gerne auch Zeit auch mit einbringen. Das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Faktor. Sonst wird es schwierig, das auch letztlich machen zu können. Aber, und das vielleicht auch nochmal zum Thema Hauptamt als Bürgermeister und Nebenamt in den beiden Vorständen auch tätig zu sein, sagen wir mal, das befruchtet sich auch ein Stück weit auch gegenseitig. Also man profitiert auch gegenseitig da davon, wenn man, manchmal gibt es einen Impuls vom sozusagen vom Neben, vom Ehrenamt hinein ins normale Hauptamt und auch manchmal andersrum. Glaube ich, kann man beides das dann entsprechend, dass sich das dann auch, das gewinnbringend für beide Seiten dann auch ist. Ja.
Ich bedanke mich ganz recht herzlich und wollte gleichzeitig noch einmal auf den kommenden Sporttalk hinweisen, der erste unter dem Thema Sport und Kultur am 28. Januar, bei dem man Sie natürlich bestimmt auch treffen kann.
Vielleicht.
Da gehen wir zum ersten Mal bei der Podiumsdiskussion Sporttalk auf das Thema ein. Ich bedanke mich ganz recht herzlich, dass Sie da waren. Oder wir zu Ihnen kommen durften tatsächlich.
Ich bedanke mich für die Einladung in sozusagen den Podcast und vielen Dank für das nette Gespräch.
Sehr gerne. In den netten Kreis wird man aufgenommen, wenn man im Vorstand der Sportregion Stuttgart ist.
Hat mich sehr gefreut.
Vielen Dank. gibt es eine Instagram-Facebook-Seite der Stadt Gerlingen, der man gerne folgen darf oder Ihre eigene vielleicht sogar?
Auf jeden Fall, natürlich Stadt Gerlingen und aber natürlich auch meine persönliche, Dirk Oestringer. Gibt es nicht so viele.
Auch auf Insta?
Auf Insta. Herzliche Einladung.
Digitalisierung.
Klar.
Uns darf man natürlich auch gerne folgen auf Insta unter Sport Stuttgart, auf Facebook noch unter Sportregion Stuttgart und wir haben auch eine Homepage unter sportregion-stuttgart.de. Da findet ihr auch unsere E-Mail-Adresse für Feedback oder auch Gastwünsche, die ihr gerne mal bei uns im Podcast haben möchtet. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Reinhören, vielen Dank nochmal fürs Dasein und bis zum nächsten Mal. Eure Debbie.